Ja, liebe Geschwister, das ist wieder soweit, ja. Jeden Mittwochabend derselbe Kampf. Ihr habt so viel zu erzählen und ich möchte auch wieder beginnen. Die Gemeinde im Internet wartet auch. Wir sind also an dem Zeitpunkt angekommen. Ich beginne den Abend im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, die Begrüßung hier im Raum, die war ja schon angeklungen. Ich freue mich, dass wieder so viele da sind. Ich denke auch, dass die Kopien heute gereicht haben. Das ist für mich immer so ein bisschen schwierig, das abzuschätzen. Ansonsten einfach notfalls auch dann bei Ehepaaren, dass man da mal gemeinsam schaut. Im Internet, ja, sind wir auch wieder verbunden. Danke auch da für die rege Teilnahme. Ich bekomme natürlich die eine oder andere E-Mail, auch mal einen Brief, was Schriftliches. Da versuche ich zu antworten. Auch da einen herzlichen Gruß. Ich möchte jetzt heute Abend, wie schon am 1. und 2., eine kurze Andacht halten aus dem Buch Genesis, 1. Mose. Wenn wir 1. Mose lesen, und ich sage jetzt mal so ein Stück weit auch verstehen, dann haben wir, glaube ich, schon ein ganz großes Fundament für alles Biblische, was danach noch folgt. Denn was dort geschieht, beschäftigt uns auf den folgenden Seiten. Und heute Abend komme ich nicht zu Adam und Eva, das hatten wir ja jetzt zweimal. Heute Abend komme ich eben zu deren Söhnen, Kain und Abel. Für einige ist die Geschichte so bekannt wie irgendetwas, schon selber x-mal in der Sonntagsschule gehalten, den Kindern erklärt. Und einige stottern vielleicht und sagen, okay, wie war das noch? Ja, Kain war der Landwirt und Abel war der Schäfer. Und da kommt jetzt die Geschichte, dass wir gleich zu dem Opfer kommen, das beide bringen. Und darüber möchte ich heute ein wenig nachlesen. Es heißt nämlich in 1. Mose 4, 4b, 5, und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Wie Gottes Wohlgefallen für Abel zu verstehen ist, wird an dieser Stelle nicht gesagt. Das wird einfach hier nur ausgedrückt, so war das. Gott sah das Opfer von Abel gnädig an und von Kain eben nicht. Begründet wird es an dem Punkt nicht. Aber die Annahme des Opfers hängt wohl von der geistlichen Haltung ab, mit der sie das Opfer gegeben haben. Und das ist auch wichtig, wenn wir an uns selber denken, ich an mich denke, wenn ich dem Herrn etwas opfer, in was für einer Hingabe tue ich das? Ist es nur nach außen eine Darstellung? Vielleicht auch, dass ich gesehen werde? Oder ist es eine innerliche Haltung, die ich habe? Bei Abel können wir das so verstehen. Gott nimmt Kain ins Gespräch. Wer das nachlesen möchte und seine Bibel dabei hat oder zu Hause aufschlagen möchte, ist 1. Mose 4. Und da kommen jetzt die Verse 6, 7. Also was ich gerade gelesen habe, das waren die Verse davor. Und jetzt kommen die folgenden Verse. Und da ist Gott mit Kain im Gespräch. Interessanterweise stellt er zwei Fragen an Kain, gibt ihm zwei Antworten und gibt noch eine Warnung obendrauf. Der Herr sprach zu Kain, warum ergrimmst du? Warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so, wenn du fromm bist, also gottesfürchtig, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Und jetzt kommt die Warnung, du aber herrsche über sie. Das ist eine ganz klare Ansage, die Sünde steht vor der Tür, achte drauf, dass du sie nicht reinlässt. Und danach folgt jetzt der Brudermord nach der Warnung. In Vers 8. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Kain war Landwirt, und er war auf dem Felde zu Hause. Abel hingegen war dort wortwörtlich verloren. Kain wird eifersüchtig. Das müssen wir uns vorstellen, zu der damaligen Zeit reden wir nicht von sozialer Ungerechtigkeit, wie man ja heute so oft immer wieder hört. Das spielte in deren Leben keine Rolle. Soziale Ungerechtigkeit gab es nicht, beide hatten reichlich. Der eine hatte die Felder, der andere hatte die Weiden, darum ging es gar nicht. Jesus bezeichnet später in einem Streitgespräch mit den Schriftgelehrten und Pharisäern Abel als einen Märtyrer. Dann war Abel der erste Märtyrer, den wir haben. Es gibt da ein längeres Gespräch in Matthäus 23, 24, 25. Da geht es also um die Situation, was kommen wird, also auch prophetisch. Es heißt da darum, und darum ist der Grund der Verurteilung, ne? Darum siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, von denen werdet ihr einige töten und kreuzigen und einige werdet ihr geißeln in euren Synagogen und werdet sie verfolgen von einer Stadt zur anderen. Also das ist ein prophetisches Wort, was hier noch kommt. Also darum war die Begründung und senden, das ist interessant, das ist das griechische Zeitwort zu dem Hauptwort Apostel. Das sind die Gesandten. Und damit ist klargestellt, dass es um die Apostel gehen wird, wahrscheinlich um die Zeit 30 bis 70 nach Christus, aber natürlich auch heute noch. Und dann sagt Jesus weiter in Matthäus 23, 35, damit über euch komme all das gerechte Blut, das vergossen ist auf Erden, von dem Blut des gerechten Abel an, bis auf das Blut des Scherajas, des Sohn Becheras, den ihr getötet habt zwischen Tempel und Altar. Hier werden alle reingenommen, alle Märtyrer quasi zu der damaligen Zeit. Und hier sagt Jesus, dass Abel gerecht war. Und die Liste der Märtyrer, auch der Märtyrerkirche, wird von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde länger. Nicht immer so offensichtlich, aber doch von hinten wird man angegriffen. Und interessanterweise ist jetzt hier Folgendes, dass durch das Blut des Gerechten der Ungerechte verurteilt wird. Da, wo wir uns gerecht verhalten, haben dann andere den Anlass, uns zu ärgern oder uns vor das Schienbein zu treten oder gar schlimmer. Und durch diese Ungerechtigkeit werden sie verurteilt. Der Schreiber des Hebräerbriefs lehrt uns dann noch in Hebräer 11, 4, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer gebracht als Kain. Und das ist der entscheidende Punkt. Es war jetzt nicht das Opfer, ob es jetzt vom Feld war oder vom Tierbestand, sondern durch den Glauben. Und das ist das Entscheidende, wenn wir Gott etwas opfern, wenn wir Gott etwas geben, dann ist die Herzenshaltung das Entscheidende. Nicht die Summe nach außen, nicht unbedingt das, was wir tun, sondern wozu wir bereit sind und sagen, Herr, ich gebe dir das, ich gebe dir meine Zeit, ich gebe dir meine Gabe, ich gebe dir von mir aus auch einen Betrag oder ich sage, ich stelle mich selber dir zur Verfügung. Das ist unterschiedlich. Aber die Herzenshaltung, nicht diese Außendarstellung, wie fromm man ist, da gibt es auch ganze Schriftstellen, wo davor gewarnt wird, die haben ihren Lohn dahin. Aber diese Herzenshaltung. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer gebracht als Kain. Aber das hat ihm das Leben gekostet. Das heißt, wenn wir Opfer bringen, heißt es nicht zwangsläufig, dass alles gut wird. Ich könnte von vielen Tränen berichten aus meiner Zeit, wo wir als Familie in Afrika in einer Mission waren. Da gab es viele Punkte, die hart waren, die ich nicht so mitteilen kann, auch jetzt nicht mitteilen kann. Das Opfer hat man gebracht und trotzdem musste man leiden. Weiter aber hier in Hebräer 4, 11. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugt. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Das ist das Blut der Märtyrer. Sie reden, auch wenn sie nicht mehr leben. Das ist das Zeugnis einfach, was sie gelassen haben. Abel glaubte und bewirkte ein besseres Opfer. Abel bewirkte es als Antwort für das, was Gott in seinem Herzen getan hat. Er war sich da sehr bewusst. Und Abel glaubte in seinem Opfer an Gott und dankte ihm, und das wurde ihm dann zur Gerechtigkeit erklärt. Auch heute spricht Abel noch durch seine Gegenwartsform zu uns. Gegenwartsform, das ist ja präsent. Und er ist präsent in uns durch den Heiligen Geist, obwohl er gestorben ist. Und das ist das Geheimnis auch bei den Opfern. Und gerade wenn wir an den Opfertod Jesu Christi denken, dann ist das Opfer immer noch präsent, obwohl es schon so lange her ist. Und jeden Tag, wenn ein Mensch das erkennt, weltweit, nicht nur in Europa, auch in Afrika, Asien, Südamerika, weltweit, wo man das erkennt, da ist das Opfer wieder präsent und spricht. Und das ist, was wir eigentlich heute auch mitnehmen sollen in den Abend hinein, wenn wir von den Opfern reden, die auch im Alten Testament uns in der Stiftshütte dargebracht werden. Es ging nicht darum, dass der Israelit zum Tempel ging und ein Opfer gebracht hat, sondern es ging um seine Herzenshaltung und auch um die Reue, die er gezeigt hat, als er das Opfer gebracht hat. Könnt ihr euch das bildlich vorstellen? Wenn also ein Israelit da zur Stiftshütte ging oder auch später zum Tempel, dann konnten die anderen aus dem Zelt sehen, ach der, man kannte sich ja vom Stamm sowieso, der geht schon wieder zur Stiftshütte. Man war öffentlich bekannt als ein Sünder. Das stille Gebet, was wir kennen, wenn wir auch vorm Abendmahl noch einmal unser Herz ausschütten, das war ja in der Form nicht gegeben. Und dieses öffentliche Bekenntnis, das gehört zusammen zu dem Opfer, dass man sich zu dem Herrn stellt und für den Herrn auch da bereit ist, sich in eine Backe spucken zu lassen oder zu schlagen lassen. Einige von euch haben das ja am Samstag miterlebt auf dem Wege nach Berlin, wie das ist, wenn man sich zu dem Herrn bekennt. Ich wünsche, dass es auch heute Abend so unsere Opferhaltung sein kann, auch in meinem Herzen, dass wir nicht nur über die Opfer als solches nachdenken, sondern auch über den, der opfert und der sich für uns geopfert hat. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, danke, dass wir in deinem Wort so viele Antworten sehen für unser Leben, aber auch so viele Herausforderungen erkennen, wie schwer es ist, uns an dieser Stelle immer wieder neu zu prüfen und ja, auch in diese Verantwortung hineinzugehen. Danke, dass du ein geduldiger Gott bist, dass du barmherzig mit uns bist, dass du sich Zeit lässt auch für uns, dass wir wachsen können im Glauben. Aber hilf auch, dass unser Wille es sein möchte, dich zu verherrlichen, das zu bekennen, was wir falsch getan haben, damit du uns segnen kannst. Und wenn der Segen auch dahin führt, dass wir leiden müssen, Herr, dann gib doppelte Kraftportionen, dass wir Mut zu beiden haben, dich zu bekennen und das Kreuz auf uns zu nehmen. Amen. Letzte Woche hatten wir uns ja wesentliche Geräte von der Stiftshütte einmal angesehen. Ich darf das einfach hier nochmal Gemeinde zeigen. Wir haben als erstes den Altar, als zweites das Waschbecken, dann haben wir den Leuchter, Schaubrottisch, Räucheraltar, dann die Bundeslade. Da haben wir letzte Woche schon ausreichend drüber gesprochen. Und auch kurz über die Bundeslade, die ja hier im Allerheiligstentum steht. Das haben wir jetzt endlich alle begriffen. Hier ist es auch einmal in groß, dass im Allerheiligsten der hohe Priester einmal im Jahr erscheinen durfte am großen Versöhnungstag Yom Kippur. Der hohe Priester war damit also die Verbindungsbrücke von den Menschen zu Gott. Jetzt sage ich es mal ganz einfach, kommt da vielleicht nächste Woche nochmal zu. Wir alle als Heiden hätten gar nicht den Vorhof betreten dürfen. Das durfte nur der Israelit. Aber am Altar war für ihn Schluss. Weitergehen durfte nur der Priester. Der durfte auch wieder zum Waschbecken, der durfte dann auch in das Heiligtum rein. Also für uns wäre draußen Schluss gewesen. Und jetzt kommt schon das Gewaltige. Weil wir Christen sind, dürfen wir direkt von vorne bis in das Allerheiligste zutreten. Dass uns das mal klar wird, diese Dimension, wie das, was das bedeutet. Als Heide keine Chance. Aber als Christ dürfen wir uns Gott nähern im Gebet. Da komme ich nächste Woche, wenn wir über den Hebräerbrief dann auch nachdenken. Was für ein Vorrecht wir haben. Was für eine Möglichkeit wir haben, dass wir hier vor dem Räucheraltar unsere Gebete für Gott bringen dürfen, können. Und dass wir auch dann Zugang haben durch Jesus Christus in das Allerheiligste. Auch das ist ein ganz wichtiges Bild, was wir einfach mal mitnehmen sollen. Also der Hohepriester war der Mittler von Mensch zu Gott. Und im Hebräerbrief, das könnt ihr jetzt mitlesen, haben wir natürlich folgerichtig unseren Herrn Jesus Christus. Hebräer 8, 1 bis 5. Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Nochmal so ein Seitenhieb dazu auch. Ne? Ihr werdet in der Stiftshütte in der Schrift keinen Stuhl finden für den Priester. Der war immer busy, der musste immer arbeiten. Aber Jesus sitzt jetzt, er hat sein Werk getan. Auch das eine interessante Beobachtung. Der sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat, nicht ein Mensch. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Darum muss auch dieser etwas haben, was er opfern kann. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht Priester, weil da schon solche sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Sie dienen aber nur dem Abbild und Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, dass er die Stiftshütte errichten sollte, 2. Mose 25, 14. Sieh zu, sprach er, also Jahwe Gott, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt ist. Mit dem Gesetz am Sinai wurde die Sündhaftigkeit des Menschen aufgedeckt. Und mit dem Gesetz am Sinai gab es jetzt auch die Möglichkeit des stellvertretenden Opfers. Stellt euch vor, man wüsste, ich bin schuldig, aber man weiß nicht, wie man diese Schuld bereinigen soll. Das wäre ja noch eine zusätzliche Strafe. Aber hier durch das Gesetz wird das klar, ich bin schuldig vor Gott. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, durch ein stellvertretendes Opfer, was wir ja schon öfter an den Abenden bedacht haben, diese Schuld zu sühnen. Der Hohepriester hatte jetzt die Aufsicht über alles, was im Heiligtum und den Gottesdienst der Priester betraf. Alle Dinge der Stiftshütte sind irdische Bilder natürlich auf die Heilstaten Jesu Christi. Und wie schon zur Stiftshütte finden wir auch zu dem Hohen Priester glasklare Angaben in der Schrift und im Besonderen jetzt zu seiner Kleidung. Und damit kommen wir jetzt auch zu der ersten Folie des Abends, der hohe Priester in seiner Prachtgewand. Was wir also da gleich sehen werden, ist bis ins Detail, ich werde gleich auf Einzelheiten eingehen, bis ins Detail ausgedacht und harmonisch. Aber ich lese zunächst einmal zum besseren Verständnis 2. Mose 28, die Verse 4 bis 8, die ihr mitlesen könnt. Dies sind aber die Kleider, die sie, also Oholiab und Besazel, machen sollte. Brusttasche, Schurz, Obergewand, gewirktes Untergewand, Kopfbund und Gürtel. diese heiligen Kleider, also das sind abgesondert, heilig steht hier für abgesonderten Kleider, sollen sie deinen Bruder Aaron und seinen Söhnen machen, dass er mein Priester sei. Also Aaron soll der Priester Gottes sein, nicht in eigener Verantwortung handeln. Sie sollen goldenen, blauen und roten Purpur, Scharlach und feine Leinwand dazu nehmen. Den Priesterschurz sollen sie machen aus Gold und blauen und roten Purpur, Scharlach und gezwirnten feinen Leinwand, kunstreich gewirkt. Zwei Schulterteile soll er haben, die angefügt sind. An beiden Enden soll er zusammengebunden werden. Und die Binde, die daran ist, um ihn anlegen zu können, soll von derselben Arbeit aus einem Stück mit ihm sein. Aus Gold, blauem, roten Purpur, Scharlach, gezwirnte feine Leinwand. Die Durchführung, das hatten wir schon an den Abenden gehört, war immer Mose als Erster, der das ja auch gesehen hat, das Modell. Dann Oholiab und Besazel finden wir natürlich in 2. Mose 39, haben wir darüber gesprochen. Und jetzt genauso, was ich gerade sagte, geht es auch weiter in 39, 2. Mose 39, 30, 32. Auch das könnt ihr mitlesen. Sie machten auch das Stirnblatt, den heiligen Kornreif aus feinem Gold und gruben als Schrift ein, heilig dem Herrn. Das ist also ganz oben in hebräischen Buchstaben, könnt ihr das da sehen, heilig dem Herrn. Und sie banden eine Schnur aus blauem Purpur daran, dass sie an dem Kopfband oben angeheftet würde. Jetzt kommt das Entscheidende, immer wieder, ne? Wie der Herr es Mose geboten hatte. Also wurde vollendet das ganze Werk der Wohnung der Stiftshütte. Die Israeliten taten alles, was der Herr dem Mose geboten hatte. Und damit wird jetzt ganz deutlich, da gab es keinen Spielraum, zu sagen, ja, denk dir doch mal was aus. Wie denkst du, wäre das am einfachsten und am besten? Sondern hier wurde wirklich detailliert alles gesagt. Und da wiederhole ich mich gerne, dass uns auch im Neuen Testament alles gesagt ist, wie Gemeinde funktioniert und wie sie gebaut werden soll. Aber ich möchte jetzt in besonderer Weise noch auf das Brustschild eingehen. Das Brustschild nimmt einen breiten Raum in der Auflistung der hohen priesterlichen Kleidungsstücke ein. Wir stellen uns das Schild also vor, 24 x 24 cm, befestigt an der oberen Seite durch goldene Ringe und goldene Ketten und an der Unterseite mit goldenen Ringen und Schnüren aus Purpur. Auf der Vorderseite sollten dann nach Anweisung Gottes die 12 unterschiedlichen Edelsteine verfassten Stämme darstellen. Und jeder Stein trug einen Namen der Stämme Jakobs. Die Reihenfolge ist uns insoweit nicht bekannt, ist auch nicht das Wichtigste. Aber interessant ist jetzt hier, dass diese Edelsteine im Licht des Allerheiligsten, das können wir uns gut vorstellen, hier glänzten. Ihr müsst euch ja vorstellen, dass dieses Modell hier rundum geschlossen war. Alles waren goldene Wände. Und wie sich alleine nur der Leuchter spiegelte. Ein Bruder kam heute mal und sagte, dass er von seinem Platz hier sieht, als sei ein Licht über die Bundeslade. Das ist natürlich, er hat das geprüft, da ist kein Licht. Aber das spiegelt sich natürlich hier schon in diesem kleinen Modell wieder. Aber stellt euch das vor, 1:1 bei dem siebenarmigen Leuchter, wie das geleuchtet haben muss. Und das war natürlich der Augenblick, wenn der Priester in das hohe Heiligtum reinging. Jetzt kommt noch eine Anweisung, die habe ich auch in 2. Mose 28, 29. So soll Aaron die Namen der Söhne Israels in der Brusttasche auf seinem Herzen tragen, wenn er in das Heiligtum geht, zum gnädigen Gedenken vor dem Herrn alle Zeit. Auf seinem Herzen tragen. Da können wir ganz praktisch fragen, was trage ich auf meinem Herzen? Welche Last? Welche Freude, welchen Namen? Was trage ich auf meinem Herzen? Das war kein Zufall. Das wollte Gott so. Das sagt er ausdrücklich. Welchen Namen tragen wir auf unserem Herzen, wenn wir uns ihm im Gebet nähern? Was bewegt uns? Das Herz ist ja nicht diese Blutpumpe, von der wir sprechen, sondern das innerste Organ, das Wichtigste, was uns ausmacht, auch unsere Persönlichkeit darstellt. Eine Weisung da noch, das wiederhole ich jetzt hier, 2. Mose 28,30. Du sollst in der Brusttasche tun die Lose Licht und Recht, sodass sie auf dem Herzen Aarons seien, wenn er hineingeht vor dem Herrn, dass er die Entscheidung für die Israeliten auf seinem Herzen trage vor Gott alle Zeit. Das Anlegen des Ganzen war nicht etwas Flüchtiges, sondern das war etwas Bewusstes und es war etwas Heiliges. Denn damit hob sich hier der hohe Priester von allen anderen ab. Und er trug jetzt quasi die Stämme Israels, die Gott auf dem Herzen lagen, auf den Herzen vor ihm hin. Auch noch eine Stelle, die ihr mitlesen könnt, 2. Mose 28, 31, 35. Du sollst auch das Obergewand unter dem Schurz ganz aus blauem Purpur machen. Und oben in der Mitte soll eine Öffnung sein. Und eine Borte an der Öffnung herum in Weberarbeit, wie bei einem Panzerhemd, das sie nicht einreiße. Unten an seinem Saum sollst du Granatäpfel machen, aus blauen und roten Purpur und Scharlach ringsum und zwischen den goldenen Schellen auch ringsum. Dass eine goldene Schelle sei, danach ein Granatapfel, wieder eine goldene Schelle und wieder ein Granatapfel ringsum an dem Saum des Gewandes. Aaron soll es anhaben, wenn er dient, dass man seinen Klang höre, wenn er hineingeht in das Heiligtum vor dem Herrn und wieder herauskommt, so wird er nicht sterben. Und damit konnte man natürlich hören, wo er war. Vielleicht kannst du das, Harry, nochmal freundlicherweise, nochmal die andere Folie uns einmal zeigen. Eine zurück, die davor war. Genau. Hier haben wir also die Glocken und die Granatäpfel. Und das hat natürlich, das gab natürlich Geräusche, wenn er langsam in den Raum schreitete. Und damit konnte man auch wissen, wo er ist. Jetzt können wir uns vorstellen, wenn schon zu Weihnachten das Glöckchen klingelt und wir aufgeregt sind, wie die Menschen aufgeregt sein mussten. Er ist jetzt an dem Räucheraltar, er steht jetzt vor Gott für mich im Gebet. Also das ist nicht nur visuell, das ist auch akustisch eine ganz große Sache. Und so haben wir es natürlich dann wieder, vielleicht kannst du jetzt doch wieder die Folie wechseln, zum zweiten mit der Brusttasche. Hier komme ich nämlich jetzt näher dran, oben auf die Stirn. Das ist jetzt 2. Mose 28, 36, 38. Du sollst auch ein Stirnblatt machen aus feinem Gold, darauf eingegraben, wie man Siegel eingräbt, heilig dem Herrn. Und heute gibt es viele Menschen, die Tattoos tragen. Und ich stelle mir mal vor, der hätte es hier oben stehen, heilig dem Herrn, als nicht frommes Zeichen, sondern als Einstellung, ich möchte für Jesus, ich möchte für den Herrn da sein. Also kein frommes Souvenir, kein Gag, kein Scherz, aber wir können es ja in uns eintragen, eingravieren, dass wir für den Herrn da sein wollen. Also heilig, abgesondert für den Herrn. Aaron ging nicht in seinem eigenen Auftrag da rein. So wie ein Botschafter nicht in seinem eigenen Auftrag ein anderes Land vertritt. Nun sind wir ja Botschafter an Christi Stadt. Und das müssen wir auch hier in diesem hören. Du sollst es anheften an eine Schnur am blauen Purpur, vorn an dem Kopfbund. Und es soll sein auf der Stirn Aarons, damit Aaron bei allen Opfern, die ihn, allen ihren Opfern, alle Sünden trage, die an den heiligen Gaben der Israeliten haftet. Es soll alle Zeit an seiner Stirn sein, dass sie wohlgefällig sein vor dem Herrn. Heilig dem Herrn, abgesondert dem Herrn. Und von den Menschen und um die Menschen herum war er jetzt der Mittler vor Gott. Er war abgesondert. Er hatte nur die eine Aufgabe, Menschen vor Gott zu bringen, zu vertreten. Nun kennen wir in der Schrift oder wissen aus der Schrift, dass Aaron kein Übermensch war. Auch er hatte seine Schwächen. Also wir wissen alle aus 2. Mose 32, 35, dass er sich bereitlegen ließ, das goldene Kalb zu gießen. Da hat er auf die Menschen gehört, die um ihn waren. In dem Augenblick war er versuchbar. Und Aaron musste auch miterleben, dass zwei seiner Söhne starben, weil sie dem Herrn ungehorsam waren. Ich habe jetzt die Blätter, die ich kopiert habe für euch, nur auf 4 Seiten ausgelegt, deswegen habe ich nicht alles mit, was ich so noch habe. Wer es zu Hause mitlesen möchte oder später noch einmal, kann sich das notieren. Das ist 3. Mose, Levitikus 10, 1 bis 3. Und Aarons Söhne, Nadab und Abihu, nahmen ein jeder seine Pfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten so ein fremdes Feuer vor dem Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da fuhr Feuer aus vor dem Herrn und verzehrte sie, dass sie starben vor dem Herrn. Da sprach Mose zu Aaron: Das ist es, was der Herr gesagt hat, ich erzeige mich heilig an denen, die mir nahe sind, und vor allem Volk erweise ich mich als herrlich. Und Aaron schwieg. Aaron rebellierte auch mit seiner Schwester Miriam gegen Mose. Das finden wir in 4. Mose 12. Dafür wird dann Miriam 7 Tage aussätzig. So wurde Miriam 7 Tage abgesondert außerhalb des Lagers, und das Volk zog nicht weiter, bis Miriam wieder aufgenommen wurde. Und das ist jetzt, was wir bei Aaron lernen müssen, auch für uns, unser Zustand und unsere Stellung. Wir sind Christen. Wir sind abgesondert. Und doch sind wir und bleiben wir Sünder. Und das ist auch dieser Kampf, den wir führen und den auch der Apostel Petrus gekämpft hat und den er uns weiterbringen möchte. Und das habe ich jetzt für euch wieder zum Mitlesen. 1. Petrus 2, 9 bis 16. Jetzt schreibt der Apostel Petrus zu uns: Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk Gottes des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffendes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleugnen als Übeltäter, eure gute Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Jetzt geht es wieder weiter. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als den Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden, törichten Menschen das Maul stopft. Als die Freien und nicht hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Und das ist jetzt wieder etwas für uns ganz Praktisches. Unser Zustand und unsere Stellung. Aber ihr seid, ne? Wir sind Priester vor Gott. In aller Demut. Aber wir repräsentieren Jesus auf Erden. Und jetzt geht es darum, dass andere durch unser Handeln, durch das Reden, durch unser Tun, durch unsere Reaktion merken, dass wir dem Herrn folgen. Nicht als fromme Äußerung, sondern als innerliche. Das war ja auch bei Kain und Abel. Die haben nach außen dasselbe getan. aber das eine war richtig und das eine war falsch. Und das ist unser Problem, da sehe ich auch meinen Auftrag für mich persönlich, immer weiter dazu kommen, dass ich es nicht nur weiß, weil ich weiß es tatsächlich, sondern dass das Wissen auch in Tun übergeht. Und wenn der eine Tag gelungen ist, muss der nächste nicht wieder gelingen. Und das ist eins der Lieder, die ich wirklich, wirklich schätze und mag, ist: Darf ich wiederkommen mit derselben Schuld? Könntest ja mal nachsingen und nachlesen. Hast du nicht längst verloren die Geduld? Das ist das, was mich wirklich treibt. Dass es immer wieder dieses Versagen gibt, obwohl man es weiß. Und auf der anderen Seite spricht mir dann Gott auch wieder den Mut zu und sagt: Du bist es. Ich habe dir vergeben, ich habe dir verziehen. Stärke meine Brüder und Schwestern. Also, ein ganz klarer Auftrag: Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königlichen Priester und das heilige Volk, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist ein ganz klarer Auftrag, den wir hier haben, dass wir verkündigen sollen die Wohltaten. Und wenn sie nicht geglaubt werden oder nicht angenommen werden, dann ist das nicht unser Auftrag, darüber nachzudenken. Der Auftrag ist, sie zu verkünden. Und wir können letztendlich nur Gott bezeugen in aller Schwachheit, in aller Demut, was wir in unserem Leben erlebt haben. Und wenn wir da nichts mehr erlebt haben, dann müssen wir unserem Leben aufräumen, wieder Buße tun, damit wir etwas erlebt haben. Bei aller Schwachheit in Amt und Dienst, den wir erleben, den wir kennen, ist aber jetzt, dass wir einen hohen Priester haben, der ohne Sünde ist. Aaron hatte seine Schwierigkeiten. Und Mose hatte seine Schwierigkeiten, muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber wir haben einen hohen Priester, der eben anders ist. Hebräer 4, 15, 16 könnt ihr mitlesen. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Und damit bezieht sich hier die Schrift nicht nur auf die Versuchungsgeschichte Lukas 4, Matthäus 4. Damit bezieht er sich auch die Schrift auf Matthäus 16, wo Jesus Petrus angreifen muss, wo er sagt, dass er sich von ihm heben soll, weil er ihn zur Versuchung wird. Es sind viele andere Situationen im Leben, wo er versucht wurde, nicht nur in der Passionsgeschichte. Und das ist jetzt der Unterschied, doch ohne Sünde. Und deswegen ist sein Blut auch so kostbar, als des unschuldigen Lammes. Und das ist ein ganz wichtiges Bild, was wir hier mitnehmen müssen, dass er ohne Sünde war. Und jetzt kommt dann das, was uns Mut machen soll. Weil das so ist, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Darum dürfen wir hinzutreten zu dem hohen Priester. Es gibt eine Stelle im Neuen Testament, an die ich mich nicht gewöhnen kann. Da stockt mir immer der Atem, wenn ich sie lese. Und das ist jetzt nicht anders, wenn ich sie mit euch lese, aus Matthäus 26, 65 bis 68. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert. Was bedürfen wir weiterer Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Natürlich hatte der hohe Priester jetzt nicht diese Kleidung an, eine andere Amtstracht, aber er zerreißt sie und macht jetzt in seiner Handlung Jesus schuldig. Was ist euer Urteil? Sie antworten und sprachen: Er ist des Todes schuldig. Da spien sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten, einige aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: Weissage uns Christus, wer ist es, der dich schlug? Wir haben ein hartes, grausames Bild eigentlich hier, wenn jemand seine Kleidung zerreißt. Das ist im Alten Testament das Zeichen einer Trauer, aber hier auch in dem Fall einer Lästerung. Also zum Beispiel 1. Mose 37, da kommt also Ruben zurück und findet Josef nicht mehr. Er war nicht mehr in der Grube. und er zerreißt Ruben seine Kleidung. Oder nach dem Tod der Söhne von Nadab und Abihu sagt auch Mose, dass sie die Kleider nicht zerreißen sollen als Zeichen der Trauer. Da sprach Mose zu Aaron und seinen Söhnen Eleazar und Itamar: Ihr sollt euer Haupthaar nicht wirr hängen lassen und eure Kleider nicht zerreißen, dass ihr nicht sterbet und der Zorn über die ganze Gemeinde komme. Das Zerreißen der Kleider war ein Ausdruck der Abscheu oder auch hier der Gotteslästerung. Hiskia zum Beispiel zerreißt seine Kleider in 2. Könige 19 wegen der Gotteslästerung des Rabsake. Paulus und Barnabas zerreißen ihre Kleider in der Apostelgeschichte, als man ihn opfern will, Apostelgeschichte 14. Aber hier in dieser Geschichte ist es etwas anderes. Da haben wir in Matthäus 26 falsche Zeugen. Und hier wird jetzt Folgendes, da wird die Finsternis zum Licht erklärt. Das ist das Grausame hier an dieser Geschichte. Also es zeigt hier die Finsternis der religiösen Leiter, die da aus dieser Sackgasse rauskommen wollen, gegen den Herrn. Sie setzen Zeichen gegen Jesus. Sie machen Aussagen gegen Jesus. Und sie vollnehmen Handlungen gegen Jesus, die auf keiner Grundlage des Rechtes deuten. Wenn wir noch einen Blick bei diesem Bild des Zerreißen des Kleiders bleiben können, dann möchte ich euch etwas erzählen, was Joel schreibt. Joel 2, 13, 14, da könnt ihr wieder mitlesen. Doch auch jetzt noch spricht der Herr: Bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und es gereut ihm bald die Strafe. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Und wenn wir jetzt gerade von dem Herzen gesprochen haben und das, was ihn da ausmacht, dann haben wir, glaube ich, auch verstanden. Ich komme jetzt zu der nächsten Folie und zwar zu dem hohen Priester an dem Versöhnungstag. Das ist jetzt Levitikus 3. Mose 16, 2 bis 4. Jetzt sehen wir ein ganz anderes Bild, aber denselben hohen Priester. Und als Sonntag Pastor Olaf Latzel da gepredigt hat von den weißen Kleidern, habe ich gedacht, mein lieber Bruder, genau das habe ich jetzt auch auf dem Herzen, wovon du gerade sprichst. Das sind nämlich diese weißen Kleider, die gewaschen sind. Und bei dem großen Versöhnungstag, Yom Kippur, da ging es eben darum, da ging es nicht um die Auffälligkeit, um das Leuchten und um die Geräusche, sondern da ging es um die Aussagekraft der Reinheit und der Klarheit. Ihr könnt das mitlesen, 3. Mose 16, 2 bis 4. Sage deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum gehe, hinter dem Vorhang vor dem Gnadenthron, also wir sprechen jetzt hier, ne? Das haben wir verstanden, der auf der Lade ist, damit er nicht sterbe. Denn ich erscheine in der Wolke über den Gnadenthron. Er soll hineingehen mit einem jungen Stier zum Sündopfer, mit einem wieder zum Brandopfer. Und soll heilige, leinerne Kleidung anlegen, leinerne Beinkleider, sollen seine Blöße bedecken. Er soll sich mit einem leinenen Gürtel gürten und einen leinenen Kopfbund umbinden, denn das sind die heiligen Kleider. Er soll seinen Leib mit Wasser abwaschen und sie dann anlegen. Also das, was der hohe Priester normal gesehen trug, galt es nicht am Versöhnungstag zu tragen. An einem Tag im Jahr war das anders. Und wenn der hohe Priester in das Heilige gehen durfte, um das Volk zu sühnen, sollte er symbolisch in Reinheit dastehen. Er hatte dann noch ein Gefäß dabei, das ist das Gefäß, was er ins Heiligste nahm, Allerheiligste nahm, da war Blut drin, das er dann dort auch noch mal versprühte. Also, das müssen wir jetzt behalten für heute, für immer. Nicht das prachtvolle Gewand trug er dort im Allerheiligsten, sondern er kam als das unbefleckte, saubere Lamm symbolisch, was wir von Jesus kennen. Und damit wird deutlich, dass das Eintreten unserer Sünde willen nur jemand tun kann, der rein gewaschen ist vor Gott. Aaron sollte sich ja auch reinigen. Aber hier geht es um mehr. Hier geht es auch um die Reinigung des Wortes. Hier könnten wir jetzt wieder Epheserbrief und viele andere Kapitel aufschlagen, die uns von dieser Reinheit berichten. Das Bad der Wiedergeburt. Und dann haben wir noch eine weitere Folie, die ich jetzt auch nochmal ansprechen möchte. Hier haben wir jetzt im Allerheiligsten den hohen Priester vor der Bundeslade und vor den Cherubinen. Und in der Bundeslade, das ist an dieser Stelle nicht zu sehen, aber das wissen wir längst, da gab es drei Gegenstände. Einmal waren es die Gesetzestafeln von Mose, die er bekommen hatte. Das zweite war dann der Stab Aarons, der einmal geblüht hat als Mandelbaum. Und dann das dritte war ein Gefäß, das erinnern sollte an die Versorgung mit Manna in der Wüste. Diese drei Gegenstände waren in der Bundeslade eben drin. Es heißt in 4. Mose 17, 11, 12, 10, 11, der Herr aber sprach zu Mose, trage den Stab Aarons wieder vor dem Zeugnis, dass er verwahrt werde zum Zeichen für die widerspenstigen Kinder, dass ihr Murren vor mir aufhöre, dass sie nicht sterben. Und Mose tat solches, wie der Herr ihm geboten hatte, so tat er. Der heilige Jahwe, der heilige Gott Israels, mit Jahwe unterscheidet er sich ja von allen anderen Göttern, kann keine Sünde in seiner Gegenwart dulden. Und deswegen waren die Opfer erforderlich. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch zu den Opfern kommen. Wir können also hier an dieser Stelle die Folien verlassen. Danke, Harry, nochmal dafür, für deinen treuen Dienst im Hintergrund. Und möchte jetzt mit euch noch einmal weitergehen zu Römer 3, 9 bis 18. Der Mensch sündigt, weil er ein Sünder ist. Und der Mensch kann nicht anders als sündigen. Aber jetzt ist der Mensch nicht ein Sünder, weil er sündigt, sondern weil er sündigt, ist er ein Sünder. Der Mensch kann nicht, nicht sündigen. Römer 3, hören wir Apostel Paulus zu. Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind, wie geschrieben steht. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Wir können nicht, nicht sündigen. Das kann kein Jude, kein Grieche, kein Heide, keiner kann es letztendlich. Und der einzige Ausweg, wenn wir gesündigt haben und weil wir gesündigt haben, ist jetzt, dass das Blut des Lammes fließen muss, um diese Sünde, um diese Schuld zu bedecken. Und davon hatte ich heute Morgen schon gesprochen, oder heute Nachmittag, dass die Haltung bei uns das Entscheidende ist, nicht das Opfer. Bei Kain und Abel, die haben beide ein Opfer gegeben, aber die Haltung. Und das ist auch, was uns Sprüche sagt, Sprüche 28, 13. In meiner Zeit als Jugendpastor habe ich das als einen Vers immer wieder den Menschen zugesprochen, die einfach zu mir kamen, auch in der Seelsorge, und gesagt haben, ich habe da wieder ein Problem, habe etwas gemacht, was ich nicht tun sollte. Ein Vers, den wir alle auswendig kennen sollten, Sprüche 28, 13. Wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Sprüche 28, 13. Ich komme jetzt zu den Opfern. Opfer, das Grundlegende ist klar, das war uns in 3. Mose 1, 1 bis 17, diese Verse lese ich jetzt nicht, gesagt, dass man dem Herrn morgens und abends also ein Lamm geben sollte. Und das ist jetzt das Erste, wo ich komme, ist das Brandopfer und das grundlegende Opfer. Ein fehlerloses Lamm, nicht zweite oder dritte Wahl. Und das ist auch ein Hinweis auf Jesus Christus, Epheser 5, 1, 2. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem leiblichen, lieblichen Wohlgeruch. Und jetzt kommt die Herausforderung für uns, auch immer noch als Brandopfer in Römer 12. Ihr könnt es lesen. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das ist die Anwendung, die ich und wir mitnehmen sollen für heute Abend. Dass wir unseren Leib als ein lebendiges Opfer, ist eigentlich ein Paradox, ein Opfer ist ja tot, aber dass wir unseren lebendigen Leib als Opfer einfach hingeben und dass wir unsere Sinne erneuern sollen. Wir können unsere Sinne nur erneuern, indem dass wir die Schrift lesen, indem dass wir wissen, was Gott von uns möchte. Und dann ist es der Heilige Geist, der uns dann die Sinne erneuert und aufleuchtet. Und das ist der Wille Gottes, dass wir das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene tun. Ich komme jetzt vom Brandopfer zum Speisopfer. Und das war ein unblutiges Opfer, wie auch das Trankopfer. Also ich kann jetzt nicht auf alle Opferarten eingehen. Ich nehme 5, die entscheidenden eben. Für mich das Brandopfer, das Speisopfer. Und das ist jetzt so, dass es ein unblutiges Opfer war. Ein Teil des Opfers war für den Priester bestimmt, dass er dann auch verzehrt hat. Das war dann, wenn ihr es nachlesen wollt, hier 3. Mose, das habe ich jetzt nicht abgedruckt, das war entweder ein Grießbrei, ein Ofengebäck oder es war auch etwas aus der Pfanne oder aus dem Topf oder vom Feuer geröstet. Also es war auch durchaus möglich für den Priester, an den Opfer teilzuhaben. An diesen Opfern, das verstehen wir jetzt auch, fließt nicht zwangsläufig Blut. Auch nicht alle Opfer, die wir bringen müssen, müssen so sein. Aber das Opfer, was wir bringen, soll bedeuten, dass wir uns nicht selbst im Mittelpunkt stellen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an die Opfer Jesu denke, die er in seinem irdischen Leben gebracht hat, dann hat er immer wieder Zeichen gesetzt. Und an den Zeichen war er zu erkennen. Und das dürfen wir auch mitnehmen für unser Leben. Also das erste Zeichen, das kennen wir alle, das war bei der Hochzeit Kanaan, wo er aus Wasser Wein gemacht hat. Das steht ausdrücklich im Johannesevangelium 2,11. Das war das erste Zeichen, was er tat. Später wollten die Menschen immer wieder Zeichen von ihm. Und er hat ja auch viele Zeichen gesetzt. Naturgewalten, über Krankheiten, über Tod, in der Vermehrung der Speisen und so weiter. Er hat viele Zeichen gesetzt. Und das waren auch für ihn immer wieder unblutige Opfer, als ein Hinweis auf ihn. Im Psalm 50,7 bis 15, das könnt ihr mitlesen, da schreibt Ahav: Höre, mein Herr, lass mich reden, ich will wieder dich zeugen, ich, Gott, bin dein Gott. Nicht deiner Opfer wegen klage ich dich an, sind doch meine Brandopfer täglich vor mir. Ich will von deinem Haus Stiere nicht nehmen, noch Böcke aus deinen Ställen. Denn alles im Wald, wild im Wald ist mein, die Tiere auf den Bergen sind zu tausenden Senden. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen, und was sich regt auf dem Felde, ist mein. Wer mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen, denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Meinst du, dass ich Fleisch von Stieren essen wollte oder Blut von den Blöcken trinke? Opfere Gott Dank, erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ist auch wieder so etwas, was ich in der Andacht schon sagte. Hier geht es Gott nicht um die Opfer, wie bei Kain und Abel, sondern dass wir die innerliche Haltung haben. Wir können also Gott nichts bringen, was ihm ohnehin nicht schon gehören würde. Aber das ist dann die Frage, gehören unsere Herzen und Sinne ihm? Das Heils- und Friedensopfer, auch 3. Mose 3 oder 7, 11 bis 38. Und hier haben wir sowohl den Priester als auch die Familie am Altar bzw. am Opfer beteiligt. Also zum Beispiel bei Streitigkeiten gab es sowas Ähnliches wie ein Friedensopfer. Es wurde also symbolisch durch diese Tischgemeinschaft am Altar demonstriert. Und so wurde vor Gott, also im Bereich der Stiftshütte, gegessen. Und das ist auch ein Hinweis auf Jesus, denn es heißt in Epheser 2, 14, 16, denn er ist unser Friede, das aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der zwischen ihnen war, nämlich die Feindschaft durch das Opfer seines Leibes. Hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er sich selbst von den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Er ist unser Friede. Und wenn immer auf dieser Erde Frieden geschieht, in der Vergebung, in der Gemeinde, in der Familie, am Arbeitsplatz, wo auch immer Friede herrscht, ist es ein Teilbereich von dem, was Gott von uns möchte. Soweit uns soll Friede herrschen. Es soll von uns keine Gefahr ausgehen, kein Streitsucht, alles, sondern der Friede. Und der wurde jetzt hier in der Stiftshütte demonstriert, wenn zwei Parteien zusammenkamen und sich wieder einig sahen und sagen, wir können wieder unter einer Decke schlafen, beziehungsweise wir können uns wieder begegnen als Freunde. Das ist eben hier das Opfer, das Heils- und Friedensopfer. Dann kommen wir zum Sündopfer. Das Sündopfer wurde jetzt in der Einkommensklasse unterschieden. Also wer mehr hatte, sollte auch mehr geben. 3. Mose 4, 1 bis 3. Ich werde das jetzt nicht lesen, ich habe es auch euch nicht abgedruckt. Aber wenn ich das jetzt auch noch lese, dann kommen wir ein bisschen zu weit. Ich bin schon ein bisschen nervös, deswegen verspreche ich mich auch schon das ein oder andere Mal, weil ich schon versuche, die Zeit einzuhalten. Also, wer das nachlesen möchte, 3. Mose 4, 1 bis 3 und dann nochmal 3. Mose 4, 27, da gibt es also unterschiedliche Gaben für unterschiedliche Portemonnaies. Also wenn der Kontostand oben war, dann sollte man einen Stier bringen oder eine Ziege bringen oder eben auch ein Schweißopfer. Das war also schon möglich. Der Priester, bitte? Okay, der Priester also ein Stier, der Wohlhabende ein Ziegenbock und der einfache Bürger Turteltauben, Kleintier oder auch Feinmehl. Und in dem Fall konnte es auch ein weibliches Tier sein, aber ohne Fehler eben. Ne? Gut, davon durfte der Priester nicht essen. Das Fell wurde auf dem Altar verbrannt und die Opfertiere mussten außerhalb des Lagers. Das beschäftigt uns jetzt auch noch einmal im Hebräer 13, 10 bis 13. Das könnt ihr wieder mitlesen. Da heißt es, wir haben einen Altar, von dem zu essen kein Recht haben, die der Stiftshütte dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch die hohen Priester als Sündopfer in das Heilige getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er das heilige Volk durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Also um das nochmal vor Augen zu haben, das Fell des Tieres wurde am Altar verbrannt, das Tier selber außerhalb des Lagers. Und genauso haben wir es auch bei dem Schuldopfer, 3. Mose 5. Die Schuldopfer kennt natürlich jetzt viele Parallelen zu dem Sündopfer. Nur war dann dem Schuldopfer waren es die unwissenden Sünden, eben die, die nicht so permanent vor einem standen. Und bei dem Schuldopfer natürlich klar, die, die auch hier wieder einem ganz bewusst wurden. Und auch hier wieder die Hand auf den Kopf des Stieres zu legen, um symbolisch diese Schuld zu übertragen. Und Jesus, wenn ich das jetzt zusammenfassend sagen darf, zwischen diesen beiden Opfern, starb für unsere unwissenden Sünden, wie auch für unsere bekannten Sünden. Also das kommt bei ihm natürlich zusammen. Und das ist auch das Gute in seiner Pädagogik, dass er uns nicht auf einem Tag immer alles zeigt, sondern uns Stück für Stück weiterbringt. Und was wir vielleicht heute noch nicht als Sünde erkannt haben, morgen durch den Heiligen Geist als Sünde erkennen. Und dann immer wieder gehorsam sind und immer wieder das auch auf seinen Altar legen. Er überfordert uns nicht, aber er führt uns Stück für Stück. Und hier habe ich 1. Petrus 2, 21 bis 25. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht schmähte, als er geschmäht wurde und nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber den am Heim, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe, auf das Kreuz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Amen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wieder stellst du viele Bilder vor unseren Augen und sprichst uns in unterschiedlichen Formen an, durch Bilder, die wir jetzt sehen, heilig dem Herrn, auf dem Herzen tragen, das abgesondert sein, Herr. Die herrliche bunte Kleidung, die reingewaschene weiße Kleidung. Viele Sachen einfach, Herr, die uns viel zu sagen haben, weil wir sie so leicht mit unserem Leben ausgleichen können oder verwechseln können. Danke dir, Herr, dass du uns dein Wort schenkst, dass wir darin lesen dürfen, dass wir studieren dürfen, dass du auch zu uns sprichst in den Bildern und durch die Bilder und dass wir verstanden haben, Herr, dass wir Vorbilder sein sollen, dass wir die innerliche Beugung vor dir tragen, dass wir dir Ehre bereiten. Du kennst unsere Vorsätze, du weißt, wo wir schwach sind und wir möchten bitten, dass du uns da die Stärkung erfahren lässt, wo wir Stärkung nötig haben. Herr, dieser Abend neigt sich, wir gehen auseinander, wir gehen in eine Welt, vor der uns graut. Wir können uns nicht an den schrecklichen Krieg der Ukraine gewöhnen, wir können uns nicht an die Bilder im Gazastreifen gewöhnen und jetzt kommen neue aus dem Libanon. Herr, wir sind traurig, wir sind verzweifelt, weil wir vieles nicht wissen, wie es weitergeht. Aber danke, dass du uns jetzt an der Hand nimmst, dass wenn wir uns jetzt trennen und nach Hause gehen, dass du bei uns bist, dass du unser Trost und Schutz sein möchtest, dass du die Hoffnung bist, die wir haben dürfen. Danke, Herr, für das, was wir verstanden haben, dass wir keine Angst haben müssen, weil du um uns bist und weil du durch deinen Heiligen Geist in uns wohnst. Begleite uns, führe uns, Herr, segne uns, hilf uns, wo wir schwach sind. Und alles andere, Herr, was wir noch auf dem Herzen haben, möchten wir in das Gebet legen, das du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Amen.